Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen und schön, dass wir ja diesen Tag des Herrn, diesen Sonntag, wie jeden Sonntag, ja, mit der Zeit gemeinsam unter Gottes Wort in Gemeinschaft mit miteinander und mit unserem Herrn Jesus verbringen dürfen oder starten dürfen. Der Sonntag geht damit ja nicht zu Ende, aber er soll geprägt sein von dieser Erfahrung, dass wir, ja, dass Gott zuerst kommt, dass Jesus zuerst kommt, dass wir zuerst auf ihn hören wollen und den ganzen Tag dadurch prägen lassen. Und nicht nur diesen Tag, sondern auch die Woche, die dann folgt, dass es ja nicht nur beeinflusst, sondern bestimmt ist von unserem Herrn und von der Gemeinschaft mit ihm. Ja, auch alle die Zuschauer, euch auch Gottes Segen und schön, dass ihr ein Teil sein wollt der Gemeinschaft und der Gemeinde. Wir sind noch in der Urlaubszeit, das sieht man an vielen leeren Stühlen und es sind ja noch Ferien. Gut, einige gehen erst noch, die an Ferien nicht gebunden sind. Ja, und wir haben in dieser Urlaubszeit schon zweimal eine Predigt gehört zu Matthäus 11, 28 bis 30. Ich habe mich gefragt, darf man noch zum dritten Mal zu diesem Bibelwort was sagen und predigen, und ich mache es einfach. Roland hat vor zwei Wochen gepredigt, hat das beziffert oder benannt, die Predigt abschalten und Ruhe finden. Davor hat am Mittwoch dann Sven über den gleichen Text gepredigt, wie finde ich Ruhe? Ja, und ich möchte mit etwas anderem Blickwinkel noch beleuchten diesen Bibelvers und habe das überschrieben mit das sanfte Joch, mit Jesus unterwegs. Wir lesen es nochmal. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Zunächst aus der Schlachterübersetzung und dann auch aus der Neuen Genfer. Da spricht Jesus zu seinen Zuhörern: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und in der Neuen Genfer hat der Übersetzer oder die Übersetzer haben das dann wie folgt übersetzt: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, das drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Gerade in der Urlaubszeit suchen wir ganz besonders hier bei uns im Westen, vielleicht in Deutschland noch stärker als woanders, Ruhe und Entspannung. Und ja, dass wir runterkommen, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Und das ist auch gut so. Und ja, das Problem ist nur, dass die meisten Menschen, die ohne Jesus leben, unterwegs sind, die suchen diese Ruhe und diesen Seelenfrieden in bestimmten Techniken und Ablenkungen, vielleicht auch einfach darin, dass man eben abschaltet und nichts tut. Jesus verspricht ja auch die Ruhe des Herzens, aber er gebraucht das Bild eines Jochs. Und wir hatten das Bild schon zweimal hier und ich habe gebeten, dass wir das nochmal uns anschauen. Ein Doppeljoch sozusagen. Genau. Ein Doppeljoch. Und dieses Doppeljoch, das ist ja ein Arbeitsgerät. Also die Bibel ist im Laufe von fast 1000 Jahren geschrieben worden in verschiedenen Zeitaltern und Generationen. Und der Hintergrund war insofern immer auch der gleiche, dass die Menschen noch sehr stark verbunden waren, auch mit der Erde, mit der Landwirtschaft. Und in der Bibel, quer durch die Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament finden wir das Bild von diesem von einem Joch. Die Menschen damals, die wussten, was damit gemeint ist. Heute muss man das erstmal wahrscheinlich erklären. Ich weiß nicht, ob aus der jungen Generation alle sofort wüssten, was ein Joch ist. Nun, das ist ein Arbeitsgerät, wie wir sehen. Also Jesus lädt uns nicht zu einem gechillten Leben ein, nicht zum Nichtstun, sondern zu einem erfüllten Leben in seiner Seite und in einer Abhängigkeit von ihm. Roland hat es betont vor 2 Wochen. Das Besondere ist, es ist nicht ein Einzeljoch, sondern wie gesagt, ein Doppeljoch, wo damals 2 Tiere nebeneinander oder miteinander eingespannt waren und eben gemeinsam gearbeitet haben, den Karren gezogen haben, gepflügt, was auch immer gemacht haben. Also Jesus verspricht Ruhe, aber er sagt auch gleichzeitig, ich biete euch ein Joch an. Das ist aber anders als die Jochs, die ihr vielleicht kennt. Und die Vorstellung, man heute möchte der Mensch ja frei sein. Ganz besonders bei uns im Westen ist das höchste Gebot, dass der Mensch frei sein soll. Auch wenn wir sofort, die wir vielleicht schon etwas älter geworden sind, wissen, dass das meistens einen Haken hat. Also die Freiheit, die versprochen wird, die grenzenlose Freiheit, vor allem die Freiheit ohne Abhängigkeit von Gott, die gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Ganz besonders macht sich das vielleicht da deutlich bei uns hier im Westen, jetzt gerade der neue Trend, der sozusagen der Gipfel der Freiheit, das Versprechen an den Menschen, du kannst sein, wer immer du sein willst. Du kannst alles werden und sein, auch was dein Geschlecht betrifft, wer immer du sein willst. Du kannst heute der sein und morgen der andere. Und interessant ist, habe ich jetzt gelesen, gerade zu dieser Transgender-Ideologie und was da propagiert wird, dass in einer Studie, die ist noch recht aktuell, also ich habe jetzt aus 23 gelesen, die Selbstmord oder besser gesagt, dass Menschen, die eben versucht haben, ihr Geschlecht zu ändern oder es auch gemacht haben, fast 8-mal so häufig versuchen, ihr Leben, sich das Leben zu nehmen als andere normale Menschen, die eben nicht zu Transgendern gehören. So, das heißt, das Versprechen, du kannst alles sein, was du willst und frei sein, das hält nicht, das verfängt nicht. Als Menschen werden wir immer vor irgendein Joch gespannt. Die Frage ist nur, vor welches. Ich habe mal geschaut, welche Jochs in der Bibel genannt werden. Das sind zumindest 3 verschiedene Klassen mindestens. Es gibt bestimmt noch mehr. Im Alten Testament lesen wir oft vom Joch der Fremdherrschaft. Zum Beispiel in Jeremia 28,2. Da spricht der Prophet aus, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. So, das heißt, das Volk Israel war unterjocht. Es war unter Fremdherrschaft, der babylonischen Fremdherrschaft. Und zu Jesu Zeit konnten die Leute das sehr gut nachvollziehen, weil sie waren auch unter einem Joch, unter dem römischen Joch. Deswegen war die Messias-Erwartung sehr stark auch, dass sie gerade von diesem Joch befreit werden. Und damals hat der Prophet ihm verheißen, dass das Joch des Königs von Babel zerbrochen wird, wurde auch zerbrochen. Nach 70 Jahren war dann die Gefangenschaft zu Ende. In Babylon gibt es nicht mehr, nur in Geschichtsbüchern und einige Überreste, wie prophezeit durch die Propheten der Bibel, gibt es die Stadt nicht mehr. Ja, was kann es heute bedeuten? Fremdherrschaft, Fremdbestimmung in deinem Leben. Das ist mir mindestens 2 Sachen eingefallen. Vielleicht eine ungesunde Beziehung in deinem Leben, wo du merkst, du bist in einer Fremdbestimmung, lebst in einer Fremdbestimmung und das ist für dich wie ein schweres Joch der Abhängigkeit. Oder du hast Fehler gemacht und ja, findest dich in finanzieller Abhängigkeit. Das kann sehr stark auch ein Joch sein, eine Fremdbestimmung. Plötzlich sind die Banken nicht mehr die Freunde, sondern sie wollen jeden Monat wissen oder vielleicht noch öfter, ob es alles rund läuft und üben Druck aus. Fremdbestimmung, auch dieses Joch kennen die Menschen heute. Nicht so vielleicht wie damals, aber das gibt es. Und dann, ja, gab es im Alten Testament, bis heute gibt es das, das Joch der hohen Steuern und der Fronarbeit. 1. Könige 12, 14. Da spricht der König Rehabeam, der Sohn Salomos, zum Volk: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht. Ich will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt. Ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So. Statt das Volk zu gewinnen, wollte Rehabeam noch schwerer, den Druck noch schwerer machen auf sein eigenes Volk durch Steuern und Abgaben und Arbeiten, die sie verrichten sollten. Und wir wissen, das ist nicht gut ausgegangen. Nur wir leben in Deutschland in einem Steuerhochland. Auch hier jammern die Leute über das Joch der hohen Steuern und Abgaben. Aber gut, es gibt hier immer noch das Bürgergeld, wenn du nichts zahlen willst. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Joch von damals. Aber im Neuen Testament, und da bezieht sich auch Jesus, wenn er von seinem sanften Joch spricht, und im Neuen Testament kommt häufiger das Joch des Gesetzes vor. Zum Beispiel schreibt Paulus in Galater 5, im Vers 1, an die Christen, an die Gläubigen, an die gläubig gewordenen aus den Heiden: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Damit ist gemeint das Joch der Gebote, die nicht nur die 10 Gebote umfassen, sondern eben die vielen 100 anderen, die Menschen gemacht haben, um das Volk Gottes zu kontrollieren. Und das war ein schweres Joch. Das Joch sollten die Jesus-Nachfolger nicht tragen. Ja, aber was ist denn das sanfte Joch von Jesus? Jesus verspricht uns ein sanftes Joch. Wir müssen die Arbeit, die wir machen, nicht alleine machen. Wir dürfen sie mit ihm machen und an seiner Seite. Jesus sagt hier in Johannes 14, 6, jeder kennt von uns diesen Vers: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir sprechen oft von Jesus als die Wahrheit, von Jesus als das Leben, von Jesus als dem Weg, nur Jesus als der Weg zu Gott, aber Jesus auch als der Weg, der uns ja einfach auch gezeigt hat, wie man leben kann oder leben soll, wenn man ihm nachfolgt. Das ist nicht so oft das Thema, vielleicht auch deswegen, weil Jesus ja nur 3 Jahre hier auf der Erde gelebt hat und er hat besonders gelebt. Er hat natürlich jetzt nicht das Leben gelebt, was jede Familie eben mal so leben könnte. Aber doch hat er uns gezeigt durch seinen Weg, Lebensweg, was wichtig ist in der Nachfolge von Jesus. Und da möchte ich 3 Bereiche einfach heute mit uns zusammen anschauen. Die sind natürlich nicht vollständig, nicht vollzählig, nicht abschließend. Aber 3 wichtige Bereiche, die uns heute genauso betreffen und ja, die dieses sanfte Joch irgendwo auch ausmachen, dass Jesus uns sozusagen auferlegt, indem wir leben und arbeiten dürfen. Matthäus 4, die ersten 2 Verse, da heißt es: Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht werde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Was geschieht hier? Jesus wird getauft, erlebt, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt. Und die erste Aktion ist nicht, dass er sofort loszieht und predigt, sondern es heißt, der Geist führt ihn in die Einsamkeit, in die Wüste. Und da verbringt Jesus Zeit. Ja, gut, hier wird er versucht am Ende. Aber da verbringt er Zeit mit seinem Vater, Zeit mit Gott. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, in die Einsamkeit. Vielleicht denken wir, das ist nur Jesus passiert. Also wir sind ja nicht Jesus, wir sind nur seine Nachfolger. Es ist aber interessant, dass durch die ganze Kirchengeschichte lesen und sehen wir, dass Menschen immer wieder bewusst von Gott sich führen ließen in Einsamkeit und auch Wüste, um einfach allein mit Gott zu sein. Und Paulus schreibt dazu in Galater 1, die Verse 15 bis 17. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündige, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die von mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also die Ausleger sind sich einig, dass Paulus nach seiner Bekehrung erst einmal in die arabische Wüste gegangen ist. Wir wissen nicht, wie lange er da war. Wir wissen aber, er schreibt, dass er eben erst einmal dahin gegangen ist und dass er, die Ausleger vermuten, das kann man ja natürlich nur vermuten, es gibt da keine andere Quellen, dass Paulus ja da auch Zeit mit Gott verbracht hat und sich sozusagen das Evangelium schenken ließ von Jesus, das er dann verkündigt hat, wo er dann ganz vollmächtig auch ja behaupten konnte, das habe ich direkt von Gott empfangen. Und das war zum Beispiel bei Paulus die Zeit, wo er auch vom Geist geführt in die Einsamkeit, in die Wüste gegangen ist. Und bei Jesus war es Regelmäßigkeit, Zeiten allein mit dem Vater, zum Beispiel Markus 1, 35, da lesen wir: Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Jesus wusste, dass seine Zeit allein mit dem Vater noch wichtiger war als Schlaf. Wir lesen einige Male, dass Jesus, wenn der Tag sehr voll war, dass er sich dann abends abgesetzt hat, auch von seinen Jüngern, und Zeit gesucht hat, allein mit dem Vater zu sein. Oder hier ganz früh am Morgen, wenn die Jünger noch schliefen, wenn es vielleicht noch dunkel war, der Tag gerade am Anbrechen war, hat sich Jesus zurückgezogen und hat die Zeit mit seinem Vater gesucht, um sich zu füllen. Als Jesus-Nachfolger brauchen wir stille Zeit. Oder die Stille. Die wurde stille Zeit früher genannt. Heute redet man nicht mehr so darüber. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr in ist oder nicht mehr populär oder nicht mehr einfach gebräuchlich. Aber aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel sehen wir, zum Leben von Jesus gehörte diese Zeit, diese stille Zeit mit seinem Vater. Zum Leben von den Jüngern gehörte sie, zum Leben von allen großen Menschen, nicht nur der Bibel, auch der Kirchengeschichte gehörte, das gehörten Zeiten des Alleinseins, der Einsamkeit mit Gott, wo man die Stimme Gottes hören möchte und auch bewusst hören will. Stille Zeit, machen wir die alle noch? Ich hoffe es. Weißt, wir hatten 2014, hatten wir unsere erste Gemeindefreizeit und fand ich dann, ist mir auch zumindest aufgefallen, wenn ich dann aufgestanden bin und durch das Gelände da gelaufen bin, da habe ich zumindest ein Ehepaar gesehen, das sich dann zurückgezogen hat, noch vor dem Frühstück, und die haben gemeinsam stille Zeit gemacht. Dachte ich, das ist gut, das ist richtig. Henry Nouwen, ein Theologe, der im letzten Jahrhundert gelebt hat, Ende des Jahrhunderts gestorben ist, sehr stark auch Christen geprägt hat, hat dazu geschrieben: Ohne Einsamkeit ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Wir nehmen das geistliche Leben nicht ernst, wenn wir uns keine Zeit nehmen, um mit Gott zusammen zu sein und auf ihn zu hören. Ich möchte uns ermutigen, wenn wir das nicht sowieso schon machen, dass wir neu uns darauf besinnen, dass wir wirklich Zeiten der Stille, der Einsamkeit einplanen, wo wir alleine mit unserem Vater sprechen und alleine Zeit mit Jesus verbringen. Ein Freund von mir, Freund ist vielleicht zu viel gesagt, aber einen, den ich über Jahre gut kenne, der ist auf den Tag genau 20 Jahre älter als ich, war mir in vielen Dingen ein Vorbild, und er hat dann in regelmäßigen Abständen, ich weiß nicht, ob einmal im Monat oder so, hat er sich zurückgezogen für ein Wochenende auf einer Schweizer Alm und hat die Zeit allein mit Gott verbracht. Das ist mir bisher so nicht gelungen, aber ich möchte lernen immer wieder auch und einplanen Zeiten mit Gott, einplanen. Das ist das Erste, was wir auf dem Jesusweg lernen können. Das gehört auf jeden Fall zu diesem sanften Joch. Zeit mit deinem Vater im Himmel, mit Jesus, alleine, am besten früh am Morgen. Wenn das nicht klappt, dann eben vielleicht abends. Aber am besten, die beste Zeit des Tages ist immer noch der frühe Morgen. Dann ein anderer Punkt, der das Leben eigentlich aller Gläubigen immer geprägt hat. Nun, hier steht Sabbat dazu. 1. Mose 2,2. Wir lesen das in Originaltext. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete das den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Sieben Tage Woche mit einem Ruhetag, das war für das Volk Israel damals der Sabbat. Wir nehmen jetzt den Sonntag, nennen den Tag des Herrn. Haben wir heute unten, hat Hansi das so genannt, Tag des Herrn. Nicht nur, weil Jesus am ersten Tag der Woche, am Sonntag nach unserer Zählung auferstanden ist, sondern weil wir wirklich bewusst auch möchten, diesen Tag unserem Herrn weihen. Wir möchten nicht einfach, dass es nur ein freier Tag ist, wo wir chillen können und uns erholen können. Dazu ist er auch da. Aber es heißt hier, Gott segnete ihn und heiligte ihn. Sagst du vielleicht Altes Testament? Ja, aber das war, wie gesagt, 1. Mose, 2. Kapitel, ganz früh noch vor dem mosaischen Gesetz. Jemand hat die 7-Tage-Woche den Rhythmus des Universums genannt. Und dazu gesagt, wenn wir gegen Gottes Rhythmus angehen, bürsten wir das Universum gegen den Strich. Das ist interessant. Ich habe gelesen, dass die Franzosen, nun unsere Nachbarn, die sind für radikale Maßnahmen ab und zu sehr schnell oder mit radikalen Maßnahmen sehr schnell zur Hand, viel schneller als wir Deutschen. Nach der Französischen Revolution haben die neuen Machthaber die 10-Tage-Woche eingeführt. Die dachten, 10-Tage-Woche, die Wirtschaft lag am Boden, 10 Tage lassen wir die Leute arbeiten, das wird bestimmt die Wirtschaft nach vorne bringen. Die Leute werden mehr produktiver sein. Das hat man ausprobiert. Das Ergebnis war verheerend. Der Wirtschaft ging es nicht schlechter und die Leute waren krank und ausgelaugt und ausgepowert. Wer meint, schlauer zu sein als Gott, der arbeitet 7 Tage ohne Pause durch. Und ich habe beruflich mit Menschen zu tun, die denken, sie schaffen mehr, wenn sie 7 Tage durcharbeiten. Und ich sage ihnen, nein, schaffst das ist nicht so. Du, wie gesagt, das ist der Rhythmus des Universums, den Gott selber eingeführt, geschaffen hat. Und wenn wir dagegen angehen, wenn wir diesen Rhythmus missachten, den Gott uns geschenkt hat, werden wir unweigerlich abstürzen. Das wünscht Gott nicht, das wünscht Jesus nicht. Aber was hat Jesus mit Sabbat zu tun? Ja, wir kennen die Geschichten von Sabbat im Wesentlichen eigentlich dadurch, dass Jesus gestritten hat mit den Pharisäern. Er hat oft mit ihnen sich auseinandergesetzt, gerade über den Sabbat. Ja, was hat Jesus am Sabbat denn gemacht? Wir lesen, er ging nach der Gewohnheit in die Synagoge und predigte, lehrte das Volk. Er hat etwas gemacht, was die geistige Elite gestört hat, und da hat er ihnen stark widersprochen. Er hat Gutes getan am Sabbat, er hat geheilt am Sabbat, er hat Menschen ermutigt am Sabbat, aufgerichtet, und er hat zugelassen, dass seine Jünger, das ist ja die Stelle, die wir dann immer zitieren, als sie unterwegs waren und hungrig waren, hat Jesus zugelassen, dass sie Ehren praktisch nehmen und dann essen, das Korn essen. Und das war zum Beispiel eines der Gebote, wo bis heute die strenggläubigen Juden so hoch halten, dass sie da jeden Schritt zählen und nichts machen wollen, was irgendwie gegen das Sabbatgebot verstoßen könnte. Es gab dazu Ausführungen, das müssen wir jetzt nicht nicht beleuchten. Die waren einfach, naja, es war ein Joch für die Menschen. Und da hat Jesus gesagt, das kennen wir, das lesen wir, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und wir hören immer nur die zweite Passage, der Mensch ist nicht für den Sabbat. Also weg mit dem Sabbat, weg mit dem Ruhetag, hat für uns nichts zu bedeuten. Aber Jesus sagt nicht, dass der Ruhetag nicht von Gott ist, sondern nur, dass er für den Menschen geschaffen wurde und nicht andersrum. Und wie schon gesagt, der Sabbat oder der Ruhetag für uns, der Sonntag, ist nicht dasselbe wie ein freier Tag. Es ist ein Tag der Ruhe und der Anbetung. Und in 2. Mose 20, 11, als Gott dem Volk Israel das Gebot gab, zum ersten Mal, da heißt es, 2. Mose 20, 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Interessant ist, dass zum Sabbatgebot sind die meisten oder die ausführlichsten Ausführungen im Alten Testament da. Also zu den anderen Geboten ist dann häufig nur ein Satz und dazu eine ganze Menge. Es ist eben auch ein Tag der Ruhe und der Anbetung. Als solcher ist er gedacht worden. Und nicht nur das, Sabbat auch als ein Tag oder als Zeichen des Widerstandes. Es ist interessant, im 5. Mose werden die Gebote, die 10 Gebote nochmal wiederholt, am Ende der Bücher Mose. Und da hat dieses Sabbatgebot einen etwas anderen Klang. Wir lesen das in 5. Mose 5, Vers 15. Da heißt es, am Ende, das Volk Israel ist schon sehr weit in seiner Wanderung, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Und ein Bibelgelehrter hat dazu geschrieben, der Sabbattag oder der Sabbat ist ein Akt des Widerstands. Es ist ein Akt der Rebellion gegen Pharao und sein Imperium. Ein Aufstand und eine Revolte gegen die Ismen der westlichen Welt. Globalismus, Kapitalismus, Materialismus. Sie klingen alle schön, machen die Menschen jedoch zu Sklaven. Tag der Ruhe auf der einen Seite, der Anbetung auf der anderen Seite, Tag des Widerstandes. Wir brauchen nicht immer mehr. Wir müssen nicht auch noch am Sonntag einkaufen gehen. Auch wenn die Marktwirtschaft oder die Ismen dieser Welt, Kapitalismus, Globalismus und wie die alle heißen, die das einreden wollen, dass du auch am Sonntag einkaufen musst. Nein, es ist ein Segen, dass gerade auch in unserem Land das lange gehalten wurde, auch natürlich in Anlehnung an das christliche Erbe unseres Landes, Sonntag nicht nur ein freier Tag, sondern auch, wo die Geschäfte dicht haben, wo die Menschen nicht der normalen Beschäftigung nachgehen sollen. Ja, Gott sagt hier zu seinem Volk, ihr wart Sklaven, der Sklave 24-7, der Pharao hat euch 24 Stunden, 7 Tage die Woche in seiner Gewalt gehabt. Kein freier Tag, keine freie Zeit. Und am Sabbat oder an diesem freien Tag zeigst du oder zeigt Gott dir, du bist jetzt frei. Du musst nicht mehr haben. Du musst dich nicht sorgen, dass du, nur weil du jetzt im Rhythmus Gottes lebst, dass du vielleicht arm wirst oder dass es dir an irgendwas fehlen wird. Das war für das Volk Israel so krass. Das Mana fiel vom Himmel jeden Tag. Und Gott hat aber gesagt, vor dem Ruhetag dürft ihr sammeln. Am Ruhetag dürft ihr nicht sammeln, weil das reicht. Gott versorgt euch. Und wer dachte, nee, das glaube ich nicht, ich probiere es anders, der hat die Lektion sehr schnell gelernt. Es waren Würmer drin, das Mana hat nicht gehalten. Das Versprechen Gottes ist, du brauchst Gott und seinen Rhythmus, und der trägt dich durch. Und er sorgt für dich. Deswegen wie gesagt, der freie Tag, für uns der Sonntag, möchte uns ermutigen, wenn wir das nicht schon sowieso machen, dass wir diesen Tag wirklich so nutzen, wie Gott es in seinem Plan eigentlich vorgesehen hat. Es ist gut, dass wir diesen Tag gemeinsam mit Gebet und Gottesdienst beginnen und so soll er weitergehen. Heute Nachmittag werden wir feiern als zwei Familien ein bisschen. Dazu ist auch da, Zeit miteinander verbringen, das genießen, was Gott schenkt, zur Ruhe kommen. An diesem Ruhetag oder dieser Ruhetag ist eine Grundstimmung der Ruhe, die dich durch die Woche begleiten soll. Und als dritte Eigenschaft oder dritter Punkt, wie gesagt, nicht abschließend, aber auf dem Weg mit Jesus habe ich aufgeschrieben, einfaches Leben. Was bedeutet das? Jesus führte mit seinen Jüngern freiwillig ein einfaches Leben. Er hat freiwillig sogar auf ein Heim verzichtet. In Lukas 9, 58 sagt er zu seinen Zuhörern, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Aber wenn ein Bild von Jesus gezeichnet wird, als ob er bettelarm war und die Jünger betteln mussten, das stimmt nicht. Jesus war nicht arm. Er hat ein Handwerk gelernt, er war Zimmermann. Er konnte auch mit seinem Handwerk nicht nur sich versorgen, aber in seinem Dienst war er eben im Dienst. Wir lesen in Lukas 2, dass da einige wohlhabende Frauen die Jünger mit ihrer Habe unterstützt haben. Das heißt, die Jünger hatten immer alles, was sie brauchten. Und sie hatten sogar eine Kasse und einen Kassenwart. Wir wissen, das war Judas. Und der war nicht immer so gewissenhaft. Das heißt von ihm, er hat ab und zu was rausgenommen aus der Kasse. Das heißt, es war so viel drin, dass die anderen Jünger das zum Teil nicht sofort oder vielleicht ganz später erst gemerkt haben, dass da irgendwas gefehlt hat. Also Jesus hat freiwillig ein einfaches Leben gelebt, aber nicht in Armut, wie vielleicht das dargestellt wird. Sie hatten immer genug, sie litten nie Mangel, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus hat sie einmal auch gefragt, habt ihr jemals Mangel gehabt? Nein, sagten sie, hatten wir nie. Das war vor einem weiteren Speisungswunder. Und Paulus schreibt in Philipper 4,12, der hat die Lektion genauso gelernt und der schreibt dann an die Gläubigen, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und in 1. Timotheus 6,8 schreibt er an Timotheus, und er soll das den Gläubigen weitergeben, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Okay, vielleicht sagst du, so viel zu den Grundbedürfnissen. Hier ist ja nicht mal meine Wohnung gemeint. Nahrung und Kleidung, okay, dann bin ich nicht hungrig und bin ich auch nicht nackt. Ja, irgendwie ist es schon interessant, dass in der Bibel nur diese zwei Sachen genannt werden. Aber einfaches Leben bedeutet einfach nur, wir brauchen nicht immer mehr von Dingen. Wenn unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind, sagt die Schrift, dann ist es genug. Das sagt auch Jesus. Und gerade vielleicht bei uns hier im noch reichen Westen ist es eine Herausforderung, und das spreche ich natürlich auch zuerst zu mir, dass wir ja dieses Bewusstsein wieder dafür entwickeln, als Christen, wir brauchen nicht immer mehr von Dingen. Auch wenn uns die Werbung und alles andere das einreden will. Ein Wall Street Banker hat vor Jahren über sein Land geschrieben und das ist sehr schnell rübergeschwappt auch zu uns. Er hat dann ein Statement gemacht, hat gesagt, wir müssen Amerika von einer Bedürfnis in eine Wunschkultur überführen. Die Menschen müssen darauf trainiert werden, neue Dinge zu begehren, noch bevor die alten vollständig aufgebraucht sind. Wir müssen eine neue Mentalität formen. Die Wünsche des Menschen müssen ihre Bedürfnisse überlagern. Genau das versucht die Werbung uns Tag für Tag einzutrichtern. Du brauchst immer das neueste Smartphone, das neueste, auch wenn das alte noch die neuesten Sachen, auch wenn die alten noch sehr gut sind. Okay, dann gibst die alten wenigstens, verschenk sie wenigstens, aber horte sie nicht. Das ist der Geist dieser Welt. Aber nicht, das ist nicht der Geist Jesu. Jesus, wie gesagt, lebte mit seinen Jüngern ganz bewusst ein einfaches Leben. Einfaches Leben, die Grundbedürfnisse waren immer gedeckt. Alle seine Nachfolger haben erfahren, Gott sorgt für uns. Und nach den Maßstäben der damaligen Zeit und auch nach den Maßstäben der heutigen Zeit sind wir im weltweiten Vergleich, egal, alle, die wir hier sitzen im Raum, gehören wir zu den Reichen dieser Welt. Und Paulus schreibt auch zu seinem Jünger Timotheus, Schüler Timotheus, in Kapitel 6, 1. Timotheus 6, schreibt er, Verse 17 bis 18, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Denn Bibellehrer hat dazu geschrieben, das Leben im Reich Gottes ist gekennzeichnet von einer sorglosen Unbekümmertheit um Besitz. Die Bibel sagt nirgendwo, wir dürfen nichts besitzen. Dürfen darfst du auch dein Haus haben, ein zweites, wenn du es gut kannst. Aber können wir das so leben und sagen wie Hiob, der Herr ist gegeben, der Herr ist genommen, eine sorglose Unbekümmertheit um Besitz. Das soll auch unser Leben als Christen prägen. Ein einfaches Leben. Diese drei Dinge wollte ich mit uns noch zu diesem sanften Joch beleuchten und uns ermutigen, dass wir ja auch die, nicht nur in der Urlaubszeit, sondern ganz bewusst jeden Tag unter diesem sanften Joch mit und an der Seite von Jesus in dieser Welt unterwegs sein dürfen. Die Arbeit, die wir dann machen, die macht uns dann nicht kaputt. Sie lässt uns nicht ausbrennen. Sie gibt unserem Leben Erfüllung und wir können sie mit göttlicher Seelenruhe verrichten. Das wollen wir. Wir wollen die Arbeit, die wir tun, in Ruhe verrichten können. Und wir lesen nirgendwo, dass Jesus irgendwo gestresst ist. Er war mal zornig, ist auch laut geworden. Aber dass Jesus irgendwie mal völlig unter einem Druck und unter Stress war, das lesen wir nirgendwo. Er hatte diese Ruhe nicht nur verkörpert, er hat sie gelebt und weitergegeben an seine Jünger. Ja, und welche Arbeit dürfen wir denn zusammen mit Jesus verrichten? Wir dürfen aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Da gebe ich uns einfach noch ein paar Bibelverse mit zum Nachsinnen und Bedenken. Also Jesus, haben wir festgestellt, lädt uns ein, nicht zum Chillen oder zum Müßiggang, sondern zur Arbeit mit ihm. Und das in Matthäus 10 sagt er seinen Jüngern, als er sie aussendet, Verse 7 bis 8, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Vielleicht sagst du, nee, das ist aber noch hohes Level, da bin ich nicht, noch lange nicht. Okay, ich bete mal für jemanden, aber Kranke heilen, Dämonen austreiben, das ist nicht so mein Ding. Ich bin mehr der Praktiker, okay? Dann sagt Jesus zu dir, Matthäus 25, 35, von 6 bis 36, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Jakobus gibt auch noch was ganz Praktisches mit im Kapitel 1 seines Briefes, Vers 27. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Oder wenn du in der Verantwortung stehst, auch in politischen Verantwortung vielleicht oder kommunalen politischen Verantwortung, der Vers aus Jesaja, wo Jesaja zu seinem Volk, zum Volk Gottes spricht, spricht vielleicht dich an. Jesaja 1,16. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft den Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe und so weiter. Also es gibt jede Menge, was wir auf dem Weg mit Jesus tun können. Finde die Ruhe für deine Seele, indem du freiwillig das sanfte Joch von Jesus auf dich nimmst und von ihm lernst. Das möchte ich dir und mir uns mitgeben. Dazu gehören regelmäßige Zeiten der Stille und Einsamkeit mit Gott zu pflegen. Dich an den Gottesrhythmus zu halten. Einen Tag der Woche, heute darfst du anbeten und feiern und ruhig und Ruhe dir gönnen. Diesen Tag sollst du Gott widmen. Und darfst dich immer wieder um ein einfaches Leben bemühen, auch wenn es vielleicht hier bei uns im Westen und in Deutschland schwerfällt. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben und ein Dach über dem Kopf, kann man zufügen, dann soll uns das genügen. Jesus, danke dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, Jesus. Du hast nicht nur den Weg zum Vater gezeigt, du hast auch gezeigt, wie wir leben können, Herr, als deine Nachfolger, Herr. Danke, dass wir, ja, unbekümmert sein dürfen, was die Zukunft betrifft, weil du unsere Zukunft bist, Herr. Dass wir auch in unserem Alltag uns keine Sorgen machen müssen, weil du für uns sorgst, Jesus, Herr. Danke, dass wir in deinem Rhythmus leben dürfen, Jesus, Herr. Und dass du Gutes für deine Kinder vorbereitet hast. Und diese Verheißung, die du damals ausgesprochen hast zum Volk, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Die gilt heute, Jesus. Ganz besonders aber auch für uns, die wir dir nachfolgen wollen, Jesus, und nachfolgen, Herr. Danke dir von ganzem Herzen. Danke, Jesus. Du bist so gut.